Ihr da, endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten, genau wie wir und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt, sollt ihr Sturmmäntel sein. In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf dem halben Weg nach Hammerfell. Ihr da, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, Dieb. Und, was stimmt nicht mit dem, Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns?
Und damit willkommen zu Folge 2 von Pixel und Papier. Es begrüßen euch wieder Matze und Wally, den ihr eben mit den einleitenden Worten gehört habt. Ich rate mal.
Du kommst
bin ja immer schlecht auf in so Quotes, und da es aber Himmelsrand ist, ist es Skyrim, Morrowind oder Oblivion?
Natürlich ist es das Intro von Skyrim.
Ah, siehste, dann komme ich doch drauf, weil Skyrim habe ich auch mal gespielt, aber das die Textpassage kam mir jetzt nicht so bekannt vor. Nee. Ist lange her.
Ich habe überlegt, um mal so zu erklären, was ihr eigentlich oder warum ihr das hört. Wir haben bei unserem vorherigen Podcast uns zur Angewohnheit gemacht, dass wir von, es war ein Destiny 2 Podcast, dass wir irgendeinen Lore-Text aus dem Spiel einfach vorlesen, der irgendwie passt oder auch nicht oder einfach irgendwie schön ist. Und das wollen wir jetzt auch machen, dass wir immer irgendwie irgendwas machen am Anfang. Man muss nicht näher drauf eingehen, weil es ist ja auch immer eine Überraschung und das weiß der andere weiß auch nie, was kommt.
Genau, es bereitet immer einer was vor und der andere weiß es nicht.
Und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal irgendein Intro zu dem Spiel, das ich irgendwie toll fand. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich in der letzten Folge davon erzählt habe, von diesem Moment, wo ich das erste Mal dieses Skyrim-Intro...
Doch, hatten wir, genau.
Genau. Und da habe ich eben überlegt, was gibt's so für Intros, passt ja zu dem Beginn von dem Podcast, die irgendwie den bleibenden Eindruck hinterlassen haben?
Oha, das ist eine gute Frage. Intros, da muss ich jetzt auch mal eben drüber nachdenken, ob es irgendwelche, Intro in anderer Weise. Also es gibt ein Spiel-Intro, wo es ein Spiel geschafft hat, mich innerhalb der ersten Spielstunde so stark in die Magenkuhle zu boxen, dass sich mir alles umgedreht hat. Leute, die das Spiel gespielt haben, wissen vielleicht schon, um welches es geht. Die schaffen es nämlich innerhalb von der ersten Spielstunde, dir einen so emotionalen Moment zu präsentieren, gefolgt von einem Timeskip. Ich lasse euch noch ein bisschen raten,
weiß, wo mich auch. Ich glaube, ich weiß schon, was es
okay
geht.
Gefolgt mit einem Timeskip, die dir wirklich den Magen umdrehen. Jetzt hat Wally drei Chancen, es zu erraten. Was könnte es sein?
Das ist natürlich The Last of Us.
Oh ja, sehr gut. Bei Variante 1 schon richtig geraten. Ja, und ich wäre falsch gesagt zu sagen, es ist kein gutes Intro. Es ist doch ein gutes Intro, auch wenn es dich natürlich emotional da packt, wo es unangenehm ist, aber das macht das Intro trotzdem gut, weil es dich sehr, sehr schnell direkt in den Bann zieht von diesem Spiel und dir einen Charakter so doll nahe bringt, dass es sehr schwer wird, von da an mit diesem Charakter dich nicht zu identifizieren und dich nicht auch für ihn zu interessieren. Also das schaffen sie damit unglaublich gut.
Genau, falls ihr das Spiel noch nicht gespielt habt, guckt euch die Serie an. Die Serie schafft es genauso gut. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht, aber eigentlich kann man ja sagen, um was es geht, weil es ist ja schon ein relativ altes Spiel, so verhältnismäßig.
Ja, ich weiß nicht, ob man den Moment, ja, es ist ja auch, theoretisch könnte man sagen, ja.
Man kann ja sagen, also die Hauptfigur, also eine der zwei Hauptfiguren von The Last of Us ist Joel, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, und man erlebt halt den Moment, wie quasi diese Zombie-Epidemie ausbricht, der für ihn sehr emotional wird. Also man kämpft sich so durch, wie es halt immer so ist. Es gibt, also das ist episch inszeniert, es gibt Explosionen, irgendwann stürzt ein Flugzeug ab, so über einem und so, weil halt einfach überall diese Zombies sind. Aber es ist halt nicht aus der Perspektive von ihm, sondern aus einer anderen Perspektive, und das macht halt einfach diesen emotionalen Moment. Ich habe ein ähnliches Spiel, und zwar ist das Mass Effect. Eigentlich passen da alle drei Teile, aber beim dritten fand ich das Intro nochmal ein bisschen besonders, weil bei Mass Effect geht es ja darum, dass im ersten Teil stellt der Held Shepard ja fest, dass es eine Alien-Rasse sind, eigentlich so wie so lebende riesige Schiffe, die Reaper gibt, die in einem bestimmten Zyklus das Universum immer reifen lassen, bis alle Völker an einem gewissen Punkt sind, und dann kommen die und ernten quasi sämtliche Völker. Mhm. Und da geht's quasi in den drei Teilen drum, und beim dritten Teil ist halt der Moment, dass die Reaper in der Galaxie, in der Milchstraße angekommen sind, und man erlebt halt quasi den Angriff auf die Erde, und da gibt's halt so ein Kind, der zuerst gerettet wird von Shepard, und dann fliegt man so mit dem Schiff weg, und man sieht auch, wie das Shuttle von dem anderen Schiff, wo das Kind drin ist, eben so losfliegt, und dann kommt halt noch mal so ein riesiger Laserstrahl und mäht das Shuttle halt um, sozusagen.
Ja. Oh ja, das klingt auch fies.
Und es ist irgendwie einfach so, bei allen drei Teilen eigentlich, einfach gut inszeniert. Das ist so gute Science-Fiction, finde ich.
Ja. Spannend. Da habe ich auch noch nie wirklich drüber nachgedacht, welche Intros. Mir fällt jetzt auch spontan kein anderes ein, außer das von The Last of Us, was ich sehr... Natürlich gibt es viele gute, es gibt viele, wo es gut inszeniert ist, aber das ist mir wirklich so, hat sich so in meinen Kopf eingebrannt, das Intro. Genau aus den eben genannten Gründen. Aber da könnte man eine Brücke schlagen zu einem kleinen Thema, das ich nämlich mitgebracht habe. Mhm. Was neulichst, das habe ich eben neulich schon erzählt, ich kann es jetzt auch im Podcast nochmal erzählen, eine große Stärke unseres neuen Podcasts ist, dass er sich ja generell mit dem Thema Gaming beschäftigt. Was zur Folge hat, dass Themen für diesen Podcast mir zumindest überall begegnen. Ich hatte es nämlich die Tage, habe ich mit einem anderen Kumpel von uns beiden, mit dem wir öfter schon gezockt haben, Uncharted gespielt, und wir sind dann irgendwie über was anderes auf Remakes und Remaster zu sprechen gekommen. Und da wollte ich mit dir heute auch kurz drüber sprechen, und ich bringe euch direkt mein heiß ersehntestes Remake mit, auf das ich mich sehr, sehr freue. Wally weiß nämlich schon welches, weil du warst, glaube ich, auch anwesend bei der Unterhaltung, oder?
Nee, ich glaube nicht.
Ah, dann weißt du es vielleicht noch nicht. Aber mein, und das ist natürlich dann auch gekoppelt mit dem Faktor, und da haben wir nämlich auch drüber gesprochen, über den Faktor Nostalgie. Und deswegen ist das Remake bei mir auch so heiß ersehen, denn ich habe mit dem Spiel an sich damals sehr viel Zeit verbracht, zwar nicht mit dem ersten Teil, sondern vielmehr mit dem zweiten Teil der Reihe. Es handelt sich um Gothic und die Gothic-Reihe.
Oh ja.
Und da habe ich mit Gothic 2 vor allem dann und mit Nacht des Raben habe ich super viel Zeit verbracht. Eins habe ich auch mal gespielt, nachträglich dann aber erst. Und Gothic 1 wird ja als Remake erscheinen, kein Remaster, sondern ein Remake. Wo ich mich sehr darauf freue, wo es ja schon mal einen Playable Teaser gab, wo jetzt auch die Entwicklung immer noch läuft. Ich weiß gar nicht aktuell, ob es einen offiziellen Starttermin gibt. Ich glaube nicht.
Doch, ich glaube, es ist gar nicht mehr so weit weg, wenn ich mich nicht täusche.
Aber ich glaube auch, es dürfte nicht mehr so lange dauern. Ich habe ihn auf jeden Fall jetzt gerade nicht im Kopf. Aber das ist mein heiß ersehntes Remake-Remaster-Highlight am Himmel dort, weil ich glaube, das ist aber bei jedem so, wenn er ein Spiel hat, mit dem er in seiner Kindheit, Jugend, wann auch immer oder auch Erwachsenenalter sehr viel Zeit verbracht hat, dass man dann, wenn es ein gutes Remaster ist, das ist natürlich immer die Angst, die mitschwingt, über diesen Nostalgiefaktor sehr, sehr gut gecatcht wird und dort viele schöne neue Stunden eigentlich in einem Spiel verbringen kann, was man schon mal gespielt hat, was ja so das Lustige an der ganzen Thematik eigentlich ist. Du kriegst eigentlich ein altes Spiel vorgesetzt, was du schon kennst, zumindest in Grundzügen. Natürlich bei Remakes ist es nochmal was anderes, weil sich dort auch spielerisch stellenweise was ändert. Aber es funktioniert trotzdem. Deswegen meine Frage an dich. Hast du entweder Remakes, die dich bisher schon sehr, sehr gefreut haben, oder Remaster, oder auf die du dich noch in der Zukunft sehr freust?
Ich habe ein aktuelles Remaster, auf das ich mich tatsächlich freue. Und zwar ist es von einem Wii U-Titel. Und ja, ich war einer von den 5 Leuten, die sich diese Konsole gekauft haben. und zwar ist es Xenoblade Chronicles X.
Und ja, habe ich gehört, dass das kommt, ja.
Und da hat Nintendo jetzt einfach so aus dem Nichts angekündigt, dass im März nächsten Jahres noch da eben eine Remastered-Version rauskommt. Und das freut mich sehr, weil da nämlich alle 4 Xenoblade Chronicle-Titel auf der Switch verfügbar sind. Und ich mochte das auch. Das ist nicht so Fantasy wie die anderen 3, sondern es ist eher so Science-Fiction. Spielt sich aber so wie... ja, die Xenoblade Chronicles Reihe sich halt so spielt, und da bin ich einfach gespannt, wie es dann auf der Switch wird, und freue mich, dass ich es einfach nochmal spielen kann, sozusagen.
Ja, da muss ich ja eingestehen, dass ich nie ein Spiel davon gespielt habe. Aber es gibt so einige, wo ich jetzt auch, was ich spannend finde, Remaster ermöglichen einem ja auch, vielleicht Spieleserien nachzuholen, die man früher nie gespielt hat. Und das ist, da habe ich immer noch so eins, was ich, wo ich glaube, dass ich das irgendwann nochmal nachholen werde, weil ich auch nie Resident Evil Teile gespielt habe. Sondern immer nur die Filme geguckt habe, die sehr großartig fand, aber mit den Spielen hatte ich nie was am Hut. Und da gibt's jetzt ja auch schon Remaster von den ersten Teilen. Ich glaube, es sind sogar nur Remaster.
Ja.
Aber egal. Das ist tatsächlich auch noch auf meiner Liste, weil ich mir denke, von diesen Spielen habe ich schon sehr, sehr viel Gutes gehört. Aber das gehört natürlich auch dadurch, dass sie sehr alt sind, zu den Spielen, die ich in Original heute wahrscheinlich nur sehr, sehr schwer spielen könnte, weil die nicht gut gealtert sind, und das Remake ermöglicht das dann einem halt in einem adäquaten Gewand, das nochmal zu erleben, so.
Also grundsätzlich finde ich den Trend schon, manchmal ist es auch nervig. Jetzt gibt es auch eine große Diskussion um die Game Awards, weil DLCs und Remastered-Versionen oder so auch nominiert werden können für das Spiel des Jahres zum Beispiel. Und da finden manche Leute komisch, also fragen sich, ob das gut ist oder nicht, ob das so sein soll, ob das sinnig ist und ob dann andere Spiele jetzt nicht irgendwie...
Die Frage muss man sich stellen, ne? Weil die Spiele haben ja per se, wenn sie nur remastered sind, ja ihre Auszeichnung schon in dem Jahr vielleicht sogar bekommen, als sie damals rauskamen, und das ist ja dann irgendwie, weiß nicht, ob ich das auch unfair finde dann gegenüber den anderen guten Spielen im Jahr. Wenn man sozusagen nur den Titel nochmal aus der Ecke holt, in Anführungsstrichen, natürlich ein Remaster ist trotzdem viel Arbeit, aber man erschafft ja kein Spiel, sondern man macht nur Polishing, wenn man es jetzt mit bösen Zungen sagen müsste. Ne?
Ja, es gibt leider auch diverse Titel, die einfach so auf den Markt geklatscht werden mit irgendwie, ja, keine Ahnung, 2 Grafikoptionen mehr oder so und irgendwie dann 60 Hertz und das war's. Und dafür wollen die dann auch nochmal das volle Geld. Ich habe ja in der letzten Folge von dem Horizon Zero Dawn Remaster geredet. Wenn du Horizon dir schon gekauft hast, zahlst du 10 Euro für das Remaster
sozusagen.
Das finde
ich aber auch okay, weil es ist das ja dann eigentlich nur, ich sag mal, in der Regel ist es ja bei Remaster vor allen Dingen ein Grafik-Upgrade. So.
Ja.
Vielmehr ist es ja nicht vielleicht noch irgendwelche Steuerungsanpassungen, wenn es ein altes Spiel ist, ist es oftmals auch noch Steuerungsanpassung, weil die damals so clunky war, dass du die heute so nicht mehr machen kannst. Ja, das sind so die beiden Kerngeschichten, ne?
Ja, ansonsten finde ich es grundsätzlich nicht schlecht, weil ich auch ein Fan davon bin, mir meine Spiele irgendwie zu modden. Also ich mache jetzt keine Mods selber, aber ich habe zum Beispiel in meinem Cyberpunk, in meiner Installation habe ich, glaube ich, gerade 152 Mods aktiv oder so. und das ist ja auch was wie ein Remaster, wenn du dann irgendwie noch so einen Texturmod drauf hast, der die Texturen irgendwie aufwertet oder so. Und ja. Es gibt auf Nexus, das ist ja so eine der Hauptmodding-Seiten, fand ich letztens spannend. Da stehen nämlich, sind die Spiele nach Anzahl der Downloads von Mods sortiert, und da ist ganz vorne die Skyrim Special Edition mit, wenn ich das jetzt richtig sehe, 98.900 Mods und 5,8 Billionen steht da jetzt. Ja, müsste Billionen sein. Downloads von den ganzen Mods. Das ist schon krass.
Das ist eine Menge. Was auf Platz 2?
Skyrim. Da wird unterschieden, eben nachdem es diese Special Edition gab, was ja auch sowas wie ein kleines Remaster war. Genau, und dann kommt Fallout 4, Fallout New Vegas und auf Platz 5 ist Cyberpunk 2077.
Ah, krass.
Und auf Platz 6, das finde ich noch spannend, den kann ich noch sagen, ist Stardew Valley.
Ah, ich wusste gar nicht, dass man das modden kann.
Ja, mit 20.000 Mods und 453 Millionen Downloads.
Ah, das habe ich auch nie gespielt, aber so eine, ja, so eine cozy, ich baue meine Farm-Games sind auch nicht in meinem Universum von Spielen angesiedelt, die ich spiele, muss ich sagen.
Ja, ich habe es auf
dem Handy. Aber es gibt einen großen Absatzmarkt dafür, also.
Ich habe es auf dem Handy, aber ich spiel's. Ich habe es mal so angespielt, weil ich es einfach mal wissen wollte, ja, wie es ist.
Kommen wir. Hast du Themen mitgebracht? Möchtest du Thema beisteuern?
Ich habe Fragen, die du beantworten musst. Und zwar musst du dich immer zwischen zwei Optionen entscheiden.
Okay.
Also, Frage Nummer 1. PC oder Konsole?
PC.
Team Mario oder Team Bowser?
Team Mario.
Okay. Allianz oder Horde?
Allianz.
Echt?
Ja.
Haben wir nicht mal irgendwie auf einem Warcraft Classic Server Horde gespielt oder so?
Kann sein, ja, aber ich bin Main immer Allianz.
Ah, sehr gut. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Dark Fantasy oder High Fantasy?
Dark Fantasy.
Cyberpunk oder Postapokalypse?
Boah, das ist schwer. Ich sag Cyberpunk.
Man könnte noch Steampunk reinwerfen, das ist ja noch mal ein bisschen was anderes.
Dann wäre ich trotzdem bei Cyberpunk.
D20 oder D6?
D20.
Letzte Frage, Bogen, Zauberstab oder Schwert?
Ha, das ist, die Frage kann ich ganz klar mit einem alles drei beantworten. Da kann ich mich nicht entscheiden. Es kommt sehr auf das Spielgenre an, muss ich sagen, weil, wobei selbst das stimmt nicht. Wenn ich jetzt zurückdenke, mein erster WoW-Charakter war ein Priester, das wäre der Zauberstab. Mein erster Pen-and-Paper-Charakter war ein Bogenschütze, ein Jäger, das wäre der Bogen. Jetzt überlege ich, wo ich das Schwert noch unterbringen kann. Ah ja, doch, mein erster Baldur's Gate-Charakter war ein Paladin. Also ich, das ist tatsächlich was, das finde ich sehr schwer. Wobei ich sagen müsste, wenn ich mich mit was identifizieren würde, würde ich den Bogen nehmen, weil ich doch das Dasein des Waldläufers immer am spannendsten finde. Der ist nämlich flink, wendig, mit leichter Rüstung, agil und unauffällig. Und das sind alles Dinge, die ich in Spielen oder bei Charakteren mag.
Ja, das stimmt.
Man hat ja so Rollenklischees. Also in meiner Welt, das ist jetzt das Pen-and-Paper-Klischees mit Matze, in meiner Welt war das die Beschreibung des Bogenschützen oder auch Schurken, je nachdem, wenn der auch Fernkampf beherrscht. Dann haben wir den Krieger, der dumm wie 100 Meter Feldweg ist und alles, was nicht bei drei aus seinem peripheren Blickfeld verschwunden ist, verhaut. So. Da machen wir das nächste richtige Fass auf. Und dann gibt es natürlich noch den Magier, der sowieso denkt, er wüsste alles, alle anderen dementsprechend nichts und sich maßlos überschätzt. Das sind meine drei Stereotypen von den drei Charakteren, die du mir gerade gegeben hast.
Es ist spannend, wie sehr die drei Stereotypen auch auf die drei Klassen in Destiny passen. Genauso ja, wie du es beschrieben
genau
hast.
Genau so. Ja, ja klar, das ist auch Stereotype-Bedienung. Ja,
aber man merkt, dass du vom schwarzen Auge kommst. Da ist es tatsächlich noch mal ein bisschen schlimmer, diese Stereotypen, finde ich.
Ja, sehr, 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 das stimmt. Das stimmt. Wie ist denn bei dir? Was davon würdest du dich, jetzt nur die letzte Frage, die finde ich nämlich spannend. Was würdest du dich entscheiden?
Ich habe auch überlegt, als ich es aufgeschrieben habe, ich würde vermutlich mich entweder zwischen Zauberstab oder Bogen entscheiden. Bogen nehme ich ganz oft in Spielen, irgendwie sowas wie Skalm oder so, irgendwie bin ich einer dieser Menschen, der irgendwann immer mit einem, der fängt an und denkt, ja, jetzt mal hier Schwert oder keine Ahnung, was für ein Dings, und dann landet er immer mit dem Bogen und schießt immer auf die Gegner aus der Ferne oder so.
Wie auch in Destiny.
Genau, Zauberstab ist natürlich, ich habe auch in WoW als Priester angefangen und war stolzer Priester, Schattenpriester, Heilpriester, was auch immer, für was ich gebraucht wurde. Und Schwert nehme ich einfach gar nicht so oft, wobei ich jetzt in Dragon Age auch tatsächlich den Krieger genommen habe, da gibt es ja auch nur die drei Klassen. Das ist mal was anderes irgendwie. Ich habe mir dann gedacht, wenn ich so an diese Skyrim-Spiele, Durchspiel-Dinger denke, ich nehme immer den Bogen und dann schleiche ich immer rum. Wie viel Zeit bleibt da eigentlich liegen, wenn du immer dich durch die Büsche schlägst und keine Ahnung
was? Jetzt überleg dir mal, du würdest das Schwert für dich entdecken und einfach immer straight voran durchmarschieren. Wie viel schneller du mit Spielen fertig wärst.
Wie Skyrim kann man in 10 Stunden durchspielen? Genau.
In 10 Stunden habe ich den Prolog geschafft. Ja, gerne eure Meinungen dazu. Sagt mir mal, da kommen wir nämlich gleich dann drauf, wo, aber sagt uns mal auf den Plattformen, die wir euch gleich nennen, mal Bescheid, welche der drei Rollen am meisten zu euch passt. Das wird uns interessieren. Kommen wir nämlich zu den Plattformen, da muss ich als erstes mit einem Fehler aus der letzten Folge aufräumen. Es wird kein Reddit geben, das habe ich falsch erzählt. Da war ich auch eigentlich besser informiert, als ich dann geredet habe, war das in meinem Hirn nicht mehr vorhanden. Sondern haben zwei Plattformen, über die ihr mit uns kommunizieren könnt. Das eine ist Insta. Da heißen wir pixel_und_papier. Weil man keine Leerzeichen machen kann bei Insta. Ganz toll. Packen wir aber auch in die Shownotes. Und das zweite ist
Blue Sky.
Genau, weil Blue Sky.
Wir waren mit unserem Geistergeschichten-Podcast vorher bei Twitter/X. Aber haben uns jetzt auch wie so viele so nach und nach entschlossen wegen,
einem Mann, der mit den Initialen E.M. abgekürzt werden würde.
Genau.
Elon Musk haben wir uns entschieden, ich habe ein bisschen Husten, Entschuldigung, die Plattform X auch zu verlassen.
Man kann Elon auch schimpfen. Musk. Genau. Wir haben uns beschlossen, dass wir zu Schön. Blue Sky gehen und ihr findet uns auf Blue Sky unter Pixel und Papier.
Genau. Blue Sky, wer es noch nicht kennt, ist Twitter, nur ohne Elon Musk.
Genau.
Perfekte Beschreibung. Es sieht aus wie Twitter, ich habe es vorhin mal nachgegoogelt, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ist es sogar eine Abspaltung sozusagen von Twitter, also es ist ein ehemaliges Twitter-Ding, ne? Wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und es sieht auch 1:1 aus wie Twitter. Also ihr meldet euch dort an. Es heißt Blue Sky. Es hat auch so ein Schmetterling als Symbol. Halt kein Vogel, sondern Schmetterling. Und es sieht, die Oberfläche sieht 1:1 aus wie Twitter. Auch in der App. Und ja. Da findet ihr uns. Oder halt bei Insta. Schreibt uns da sehr gerne. Ich mache dann wahrscheinlich auch eine Abstimmung irgendwie einen Tag, nachdem die Folge raus ist. Und dann könnt ihr da auch gerne abstimmen. Schwert, Bogen oder Zauberstab.
Genau, und ihr dürft auch gerne eure Lieblingsintros aus Spielen.
Kommen wir vielleicht dann in der nächsten Folge nochmal drauf zu sprechen, wenn da welche bei sind, wo wir sagen, stimmt, wie konnten wir die nicht auf dem Schirm haben? Und das wird garantiert passieren. Ja.
Ansonsten dürft ihr uns auch gerne Themen vorschlagen.
Ja.
Über die wir mal reden sollen. Wir schauen dann, ob wir es machen.
Was und wann wir das machen, genau. Kommen wir zu einem anderen Thema. Die Feiertage sind bald. Wir haben Ende November. Was sind deine Lieblingsspiele über die Feiertage?
Oh, über die Feiertage.
Ja, weil meistens hat man ja Feiertage irgendwie Familie zu Besuch oder man fährt zur Familie. Man hat auf jeden Fall gefühlt mehr Menschen, mit denen man Gesellschaftsspiele oder auch, muss ja nicht mal, man kann ja auch digitale Spiele spielen. Aber was sind deine Go-To-Spiele für die Feiertage?
Da muss ich jetzt kurz überlegen. Es kommt darauf an, meine Feiertage sind so ein bisschen aufgeteilt in eine Woche Zeit mit den Kindern und eine Woche Urlaub sozusagen ohne Kinder. Das klingt jetzt so, als ob ich die Kinder wegschiebe. Die gehen dann wieder zu ihrer Mutter sozusagen. und in der Zeit werden es wahrscheinlich einfach ganz viele Brettspiele sein, die wir den Kindern schenken. Sowas wie, wer es kennt, Dorfromantik war ja vor kurzem Spiel des Jahres, vor 1-2 Jahren.
Ja.
Kommt nach einem Computerspiel. Und da gibt es jetzt so eine Duellversion, die wir gekauft haben für meinen Sohn, weil er das super gerne spielt. Genauso wie Würfelkönig, das ist so eine Art Kniffel, nur mit Fantasy-Figuren, so Elfen, Zwerge und so. Und da kommen statt normalen Kniffelaufgaben kommen auch noch so Farbwürfel dazu, wo man einfach auch so Farbkombis würfeln kann oder so. Ansonsten, es ist eigentlich ein Kniffel in Fantasy, aber in gut sozusagen. Es macht wirklich Spaß. Okay. Und da gibt's auch eine Brettspielversion, die wir auch verschenken werden an Weihnachten. Und von da sind es wahrscheinlich so Sachen, die wir da spielen werden. Und ansonsten denke ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob noch irgendein Spiel rauskommt, aber ansonsten denke ich, werde ich einfach an meinen aktuellen Spielen irgendwie weiterspielen. Sowas wie Guild Wars 2, was ich ja gerade fleißig spiele. Oder eben wahrscheinlich noch Dragon Age und Horizon.
Ah ja. Das klingt gut. Bei mir sind es tatsächlich, also dadurch, dass ich immer Zeit mit der Familie meiner Partnerin verbringe an Weihnachten, gibt es dort in dem Haushalt, zum einen gab es dort schon Spiele, die sie eh immer gespielt haben, die ich jetzt mitadaptiert habe, aber ich habe da auch denen auch ein Spiel näher gebracht, was ich aus meiner Kindheit immer sehr gerne gespielt habe, auch an Weihnachten, weil bei uns waren die Feiertage eigentlich auch immer Zeit, wo man mit der Familie gespielt hat. Und das war Siedler, die Siedler von Catan. Unglaublich, eins meiner Lieblingsbrettspiele aller Zeiten. Vor allen Dingen auch, weil es da ja mittlerweile ein Universum an Erweiterungen und Szenarien gibt. Was ist einfach, ja, das ist der Hammer. Es gibt irgendwie.
Es gibt auch ein neues jetzt.
Das wusste ich noch nicht.
Irgendwas mit, da kommt noch irgendwie so eine, ich muss jetzt direkt nachschauen, so eine Energiekomponente oder so mit rein.
Ah ja, doch, das habe ich gesehen. Stimmt, das ist so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt.
Das schauen wir mal nach. Ist ja nicht so, dass wir nicht am Computer sitzen beim Aufnehmen.
Ja, aber das habe ich gesehen. Stimmt, da kommt ein komplett neues Siedler.
Genau, Siedler von Catan Energien heißt es.
Ah ja. Ja, und es gibt dann noch, also es gibt ja das normale Siedler, dann gibt es das Erweiterungspackage für bis zu 6 Spieler, dann gibt es das Seefahrer-Ding, womit du Wasserwege und Inseln hast, dann gibt es Städte und Ritter, dann gibt es Händler, dann gibt es noch Szenarien zusätzlich, die du kaufen kannst. Also es gibt einen Arsch voll Zeug für Siedler. Und Siedler ist so ein entschleunigtes, entspanntes, aber gleichzeitig kannst du dich auch sehr gut anbiefen bei Siedler. Und das alles in der Kombination mit dem Faktor Zufall, weil die Map ja immer zufällig ist, macht es irgendwie ganz charmant. Das zweite Spiel, was über die Feiertage bei uns immer viel gespielt wird, ist Trivial Pursuit. Was ich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dort Weihnachten immer bin, oder bevor ich dort immer war, gar nicht so viel gespielt habe. Erst seitdem jetzt spiele und eigentlich auch immer ganz nett finde, weil das so ein, weil es irgendwie ganz lustig ist, mit Leuten zusammenzusitzen und so ein bisschen zu rätseln einfach. Also selbst wenn man jetzt nicht irgendwie, ich habe auf die meisten Fragen eh keine Antworten. Aber es ist doch dann, ich finde es manchmal auch immer erstaunlich, was für Zeug man sich doch irgendwo mal gemerkt hat. Obwohl man aktiv gar nicht wusste, dass man das jemals gehört hat. So. Und sowas kommt dann dabei raus. Das wären so meine Top 2 To-Go-Spiele für Feiertage. Was ich noch sehr empfehlen kann, gerade wenn ihr in einer Viererrunde seid, ein Brettspiel, wo ich hier ein handgefertigtes Brett von meiner Freundin für mich gebaut, sehr, 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 sehr schön hier stehen habe, ist Tuck. Kennst du Tuck? Gut, falls ihr Tuck nicht kennt, Tuck ist eigentlich, wenn ich es jetzt übersetzen müsste, sowas wie eine Variante von Mensch, ärgere dich nicht, würde ich es fast nennen. Nur, dass das Spielfeld ein Kreis ist und man spielt es, statt Spielfiguren hat man Murmeln, man hat aber auch ein Haus, wo man die Spielfiguren reinziehen muss. Die müssen halt einmal im Kreis rumlaufen und anstatt zu würfeln, hat man Spielkarten. So, das so auf die Schnelle erklärt. Es gibt ja normale Zahlenkarten und auch noch besondere Karten mit besonderen Eigenschaften. Und das spielt man allerdings nicht wie ursprünglich Mensch ärgere dich nicht alleine, sondern das spielt man im Team. Und zwar die beiden sich gegenüber sitzenden Spieler spielen immer zusammen. Und das Ganze bringt dann noch eine ganz spannende Dynamik rein, weil man dann fancy Dinge machen kann. Also es ist wirklich ein sehr cooles Spiel, ist ein sehr taktisches Spiel und ein Spiel, wo man sich sehr doll bei ärgern kann, weil es natürlich auch wieder Karten und Dinge gibt, die man nicht vorhersehen kann, nicht beeinflussen kann und die dann, selbst wenn man die ausgeklügelste Taktik hat, kann einem immer irgendwas dazwischen crashen und dann ist man sehr gefrustet und es macht sehr viel Spaß. Gerade wenn Leute da schon 2-3 Mal gespielt haben und dann so langsam die Feinheiten dahinter verstehen und was man so fancyes alles machen kann, ist das ein sehr, sehr cooles Spiel. Kann ich euch nur sehr empfehlen.
Und ich muss jetzt,
ja?
Nee, erzähl weiter.
Nee, im Digitalen wollte ich gerade sagen, ist es bei mir dieses Jahr wahrscheinlich über die Feiertage auch gar nicht so dramatisch, weil ich gar nicht so viel da bin. Also ich bin ja dann unten, da zocke ich nicht, weil da habe ich keinen Rechner mit. Und danach muss ich wieder ein bisschen arbeiten und dann fahren wir über Silvester sowieso schon wieder in Urlaub. Dieses Jahr ausnahmsweise mal für ein paar Tage weg, da werde ich dann auch nicht zocken. Das heißt, es wird dann wahrscheinlich eher, wenn im neuen Jahr. Und da bin ich tatsächlich noch auf der Suche. Ich habe mal wieder Lust auf ein packendes, gutes Singleplayer-Game. Da bin ich noch am gucken, was es wird. Ich habe mir schon mal so ein paar rausgesucht. Bin aber noch unsicher, was ich zocken will.
Bin gespannt, worauf deine Wahl fällt.
Ja.
Ich muss an der Stelle natürlich meine Frau noch erwähnen, weil die hatte nämlich vor, den Podcast auch zu hören. Und nein, ich habe natürlich nicht vergessen, dass wir auch vorhaben, an Weihnachten und in der Weihnachtszeit Spiele zu spielen. Aber ich kann jetzt so nicht drüber reden, weil wenn die Folge rauskommt, war noch nicht Weihnachten. Und da sind Spiele dabei, die du zu Weihnachten geschenkt bekommst. Und wenn ich die jetzt verraten würde und vorstellen würde...
Das wäre schlecht.
Das wäre schlecht.
Musst du dich leider noch ein bisschen gedulden, aber ich denke, dafür hast du Verständnis.
Ich habe eigentlich ein Spiel mitgebracht, was ich vorstellen wollte, aber ich musste jetzt gerade an ein Spiel denken, was wir letztes Jahr an Silvester gespielt haben. Das habe ich auch schon länger. Das nennt sich Dungeon Fighters. Ist eigentlich auch ein kooperatives Spiel, wo man versucht, einen Dungeon zu bezwingen. Man hat jeder hat so eine Spielfigur. Irgendwie, keine Ahnung, Magier, Krieger, was auch immer. Ein bisschen abgedreht ist das Ganze. Und du kannst deinen Charakter mit Gegenständen und so aufwerten. Mhm. Was dich aber nicht stärker macht, sondern dir nur diverse Würfel mehr gibt. Aber du kannst die Würfel nicht normal werfen, sondern je nachdem, was das für eine Karte ist, musst du den Würfel auf eine besondere Art und Weise würfeln. Nämlich zum Beispiel von einer Nasenspitze rollen lassen. Oder du setzt dich unter den Tisch und musst ihn quasi über die Tischkante würfeln und so weiter und so fort. Auf so ein gewisses Feld, wo du dann, je nachdem, was du triffst, deine Trefferwürfe machst sozusagen.
Ah, das klingt sehr lustig.
Es ist tatsächlich sehr lustig und hat auch bei Menschen, die nicht so sehr was mit Fantasy anfangen können, für sehr viel Spaß gesorgt.
Das glaube ich. Das klingt sehr gut. Finde ich gut, muss ich mir merken. Dungeon Masters.
Dungeon Fighters.
Dungeon Fighters. Guck mal, schon wieder. Muss ich mir merken, direkt den Namen vergessen. Sehr gut.
Genau. Läuft.
Ja, was haben wir noch? Haben wir noch irgendwas mitgebracht?
Ich habe noch ein Brettspiel dabei. Was heißt ein okay. Brettspiel? Ist es eigentlich so ein, ich weiß nicht, was es ist. Ich habe die, es ist ein Kartenlegespiel, so würde ich es nennen. Heißt, ich halte es mal für dich in die Kamera. Heißt Kodama.
Du hast es schön gerade erstmal über Kopf in die Kamera gehalten. Ich habe es nicht lesen können.
Nee, es ist nur Spiel. Doch, ist über Kopf, ja.
Ja, jetzt kann ich es lesen.
Kodama sind Baumgeister, die, wie erklärt man das am besten? Also, man schlüpft in die Rolle der Hüter der Bäume und man muss dafür sorgen, dass der Wald gesund zu einem gesunden, ja, guten Zuhause wird für die Baumgeister, die Kodamas. Und es funktioniert folgendermaßen, dass jeder einen Baumstamm hat und an dem Baumstamm darfst du an verschiedene Äste Karten anlegen. Und auf diesen Karten sind so Symbole wie zum Beispiel Blumen, Insekten, Pilze oder so kleine Sterne oder so. Und je mehr du von einer Art anlegst an einen bestimmten Ast, desto mehr Punkte bekommst du. Und du musst halt versuchen, so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Darfst aber nie mehr als 10 Punkte mit einem Ast machen. Das klingt ein bisschen kompliziert. Sorgt auch für viele Fragezeichen, wir haben es am Anfang erklärt, ist aber super einfach, wenn man es tatsächlich mal spielt. Die Karten sind wirklich, wirklich schön gezeichnet. Es ist so ein ziemlich, ja, niedlicher Zeichenstil. Ist für alt und jung geeignet, also ist auch kinderfreundlich so ab, ja, ich würde sagen so 7, 8 dürfte das schon gehen. Da steht auf der Schachtel 30 Minuten. Ja, das ist, glaube ich, gute 30 Minuten. Wir haben auch schon länger gebraucht, das eine oder andere Mal. Und es macht einfach Spaß. Kann man okay. bis zu 4 Spieler spielen.
Auch klingt interessant. Gucke ich mir mal an. Ja. Ich lerne gerade ein neues Spiel, aber das ein digitales, um mal wieder in den Sektor digital zu gehen. Was sogar mit etwas zu tun hat, worüber wir uns kurz vor der Folge unterhalten haben, nämlich dazu ist eine Serie rausgekommen, eine zweite Staffel. Ich habe nämlich angefangen, LOL zu spielen. Und Eigentlich ist das Ganze entstanden, weil eine Freundin von mir LOL spielt. Grüße, wenn sie den Podcast durch Zufall hört. Und die auch Anfängerin ist und die dann zu mir meinte, hast du nicht auch Bock? Und dann saßen wir neulich auch hier und haben hier zu zweit gezockt. Und ich habe den immensen Vorteil ihr gegenüber, dass ich schon diverse Dota-Erfahrungen habe und auch schon mal irgendwann vor Jahren kurzzeitig ein bisschen LOL gespielt habe, aber jetzt nicht lange, so Vierteljahr oder so. Das heißt, per se ist mir das Spiel bekannt und per se sind mir MOBAs bekannt. Aber es hatte mich damals dann wieder abgeschreckt. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. MOBA an sich ist ja tatsächlich am Anfang super überfordernd. Gerade wenn du das erste MOBA lernst, weil du hast keine Ahnung, wie das alles hier funktioniert. Und dann, was ich an MOBAs immer so spannend finde, ist ja eigentlich das Kennenlernen der kompletten Heldenpalette. Davon hängt ja nachher ab, ob du das Spiel spielen kannst oder nicht, weil du musst ja zu jeder Zeit wissen, was welcher Held kann, der gerade in deinem Team ist und im Gegnerteam ist, um zu wissen, wie du auf welche Situation wie reagieren kannst. Also da passiert ja ganz viel im Hirn einfach relativ schnell. Und das hat mich tatsächlich dann beim ersten Mal abgeschreckt, mir das Spiel lange anzugucken, weil ich das Ganze bei Dota halt schon mal gemacht hatte und dann bei LOL nicht nochmal Lust hatte, die ganzen Helden kennenzulernen. Aber tatsächlich hat mich, und das ist nämlich der Ursprung, warum ich das Thema hier noch kurz erwähnen wollte, wir sind ja beides sehr Lore-begeisterte Menschen und LOL kann es genauso gut wie Destiny zum Beispiel auch packende Videosequenzen und auch Geschichten zu erzählen. Und in diesem Spiel steckt auch unglaublich viel Story. Obwohl es ein MOBA ist, so, ne, in Anführungsstrichen. Es ist ja ein Brawler im übertragenen Sinne sozusagen. Aber einer, der voll gespickt ist mit Stories. Und der auch so interessante Charakterdesigns hat. Und natürlich die passende Serie, die ich dazu meine, ist Arcane. Von mir geht an diese ganze, an euch, wenn ihr die Serie noch nicht geguckt habt und was mit LOL am Hut hat oder auch nicht. Ihr müsst nicht mal LOL kennen, um Arcane zu gucken. Es ist trotzdem eine in sich schlüssige und stimmige Serie. Ihr habt halt nur, wenn ihr das Spiel gespielt habt, kennt ihr halt die Charaktere, die da drin vorkommen. Aber ansonsten habt ihr, also ihr könnt es auch verstehen, wenn ihr LOL nicht kennt. So. Aber guckt sie euch an, sie ist sehr, sehr gut. Das gleiche habe ich zu Wally eben auch schon gesagt. Hast du LOL-Erfahrung?
Ja. Du merkst an meiner Antwort, das ist so ein bisschen, ich habe ein sehr zweigespaltenes Verhältnis zu LOL und zwar habe ich in meiner Ausbildung ganz viel LOL gespielt. Ich war da in einem Wohnheim gewohnt und wir waren irgendwie, keine Ahnung, ist glaube ich über 10 Leute haben das Spiel gespielt und irgendwie war halt dann immer oft so, dass wir abends dann zu 5 da saßen und halt ein ganzes Team voll hatten. Allerdings hatte ich da auch einen Account, wo ich ein bisschen Geld reingesteckt habe und mir halt den einen oder anderen Helden gekauft habe. Und irgendwann habe ich es eben nicht mehr gespielt und dann hat mein kleiner Bruder, der ein paar Jahre jünger wie ich, hat es auch gespielt und habe gesagt, hey, nimm doch meinen Account und spiel ein bisschen damit. Und der wurde dann tatsächlich gehackt und dann war mein Account weg mit sämtlichen Helden oder so, die ich freigeschalten hatte.
Schön, das hattest du mir irgendwann schon mal erzählt.
Genau. Ich habe tatsächlich einen neuen Account. Ich spiel's auch eigentlich immer noch gerne hin und wieder mal. Es macht Spaß. Ich verfolge auch hin und wieder mal, jetzt waren ja die Worlds zum Beispiel, der ist wieder mal das Team um Faker und T1 gewonnen hat, verfolge ich gern, weil ich einfach ich mag einfach diesen Rummel irgendwie, der da so drum gemacht wird, ist irgendwie spannend.
Ja, wenn man überlegt, das ist aber auch, finde ich, bei MOBAs so ein ganz eigenes Ding. Also das Gleiche habe ich bei Dota nämlich auch, bei
LOL den Internationals,
ja,
mit.
Genau, das ist einfach, die werden ja gefeiert, die Leute, in der Community mehr als Fußballstars in der Allgemeinheit. Das ist der absolute Wahnsinn, was da hinter steckt. Auch so von der Inszenierung und von dem Ganzen. Das ist wild. Und bei LOL noch mal mehr, weil bei LOL gibt's ja dann noch die Cinematic Trailer. Dann ist die Live-Show, wenn das Finale ist, ist der absolute Burner. Da ist ja Linkin Park live aufgetreten, wo du denkst so, was geht hier gerade ab? Also das ist schon einfach der Hammer, was die da auffahren stellenweise.
Ich hatte letztens ja, nicht so eine richtige Diskussion, aber ich weiß gar nicht, ob sich meine Frau noch daran erinnern würde. Sie ist ja Eishockey-Fan vom EHC Red Bull München und wir haben in München jetzt so eine neue Arena, den SAP-Garten bekommen. Und in dem SAP-Garten ist auch eine Gaming-Area für das E-Sport-Team von Red Bull. Und da war ich eben letztens bei einem Basketballspiel und dann konnte man sich das anschauen und die haben echt ziemlich krasse Rechner da stehen und so und die, ich glaube, die spielen Fortnite oder so. Aber grundsätzlich diese E-Sport-Szene, ja, das, manche sagen, ja, das ist ja kein Sport, wieso heißt das E-Sport? Aber wenn man sich mal überlegt, wie die Leute halt so drauf sind, was die tatsächlich an Training machen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ist schon, ja, ich finde es spannend. Und es kommen immer wieder so wahnsinnig tolle Geschichten raus. Also auch das Finale jetzt bei LOL von den Worlds ging halt so aus. Faker ist halt einer, der ist schon relativ alt, sage ich mal, war schon viermal Champion. Und im gegnerischen Team, ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber das ist so einer der jungen, aufstrebenden, auch ziemlich guten Spieler und es war halt wirklich super spannend. Beide Mannschaften haben schon zwei Spiele gewonnen und wie soll es auch anders sein, hat halt Faker geschafft mit einem Wahnsinnsspiel, also schaut euch das an auf YouTube, dieses dieser letzte ja, Teamkill, wo er involviert war. Also ich, wenn auch nur ansatzweise in so einer Situation, wäre sofort tot, aber der hat quasi mit so wenig Leben die anderen ausgeschalten und hat er dafür gesorgt, dass man die Basis einnehmen konnte. Und das sind halt einfach so auch tolle Momente, wie es in jedem Sport ist oder in jedem Ding. Es ist einfach eine tolle Geschichte, die man erzählen kann oder die man sich anschauen kann.
Ja. Vor allen Dingen, was man ja sagen muss, und das, deswegen finde ich diese E-Sport-Debatte und das ist kein Sport, immer so ein bisschen albern, weil zum einen müssen die körperlich trainieren, um fit zu sein, weil auch das ist eine Belastung für den Körper und vor allen Dingen auch für die Psyche. Die müssen psychologisch halt auf der Höhe sein, weil gerade in solchen, oder psychisch, nicht psychologisch, weil das ein immenser Druck ist, der dort auch auf dir lastet, wenn du in so einem Tournament spielst. Du musst da cool bleiben, die Nerven bewahren und natürlich kommt dann ja auch noch so Dinge zu und die kann man 1:1 auch auf andere Sportarten anwenden, dass du sowas brauchst wie schnelle Reaktionszeiten und Hand-Augen-Koordination und so weiter, was ja auch, das hatten wir auch im anderen Podcast irgendwann schon mal, erwiesenermaßen bei Gamern besser ausgeprägt ist als bei Nicht-Gamern, ne? Da gibt es Studien zu, das ist so, da brauchen wir, also das ist auch, da braucht man nicht drüber diskutieren und deswegen finde ich sehr wohl, dass das ein valider Sport ist und jeder, der das anders denkt, braucht hier gar nicht, ne?
Könnt ihr für euch
raus. Raus, direkt weg. Ja.
So ist es. Also könnt auch da gerne eure Meinung dazu schreiben. Aber ja.
Ich habe noch ein kleines Thema. Klein, vielleicht. Bei mir ist es sehr groß. Es heißt Pile of Shame.
Oh.
Ja. Kommen wir nur, wir müssen nicht über den Pile of Shame von uns jeweils reden, wenn ich weiß, was das ist. Der Pile of Shame ist der Haufen an Spielen, den man so kauft, jetzt gerade bei Sales und so weiter, die dann für Ewigkeiten in der Rubrik, bei mir heißt sie Unplayed in Steam, gelistet sind und man scrollt sie immer mal wieder durch und denkt sich, das muss ich alles noch spielen, das wollte ich alles mal spielen und tut's dann trotzdem nicht.
Musst du?
Nein, ich muss nicht. Aber ich könnte. Und was ist dein Spiel auf deinem Pile of Shame, wo du dich am meisten für schämst, dass es dort noch drauf liegt?
Boah, das ist eine Frage, da hättest du mich drauf vorbereiten können, weil ich weiß nämlich gar nicht, was auf meinem Pile of Shame alles liegt. Okay. Ich würde mal sagen, auf der Switch ist es Persona 5.
Mhm. Aber das ist ja auch so ein Zeitfresser, oder? Glaube ich. Persona 5 ist doch auch so ein.
Wo ich irgendwann mal mich gefreut habe, dass es rauskam und auch im Angebot mir quasi irgendwann gecached habe und dann ist auch installiert auf der Switch und noch nie gestartet. Kann man sortieren nach nicht, noch nicht gespielt?
Ich habe mir ja extra mal irgendwann eine Rubrik
für gemacht. Hier geht Unplayed. Ja, da ist so ein Häkchen.
Bei mir sind erstaunlich viele Blockbuster. Okay, ich gebe euch ein Spiel von meiner Preis, wo ihr mich für, wie heißt das? Judgen werdet, dass es noch auf meinem Pile of Shame ist. Es ist GTA 5. Ich habe GTA 5 noch nicht gespielt. Ich hatte es sogar schon mal installiert, hab's dann angefangen, aber bei GTA ist bei mir das Problem tatsächlich, ich bin GTA-Kind der ersten Stunde. Ich habe GTA 1 gespielt, ich habe GTA 2 gespielt, sehr viel, aber auch GTA 3 und Vice City und San Andreas, ne, alles gespielt. Mittlerweile ist GTA bei mir aber so, dass wenn du es anfängst, es ist so wie Cyberpunk, du weißt, wie viel Zeit du da reinstecken musst, um es einigermaßen zu spielen. Und das ist so ein Ding, dann weiß ich, da fehlt dann immer so der letzte Step, jetzt zu sagen, okay, mach ich. So, sondern dann habe ich wieder drei andere Spiele, die ich eigentlich gerade spiele und dann spiele ich das wieder nicht und dann muss ich es irgendwann deinstallieren, weil es sehr viel Festplattenspeicher frisst und ich denke mir so, na, habe ich jetzt seit 2 Monaten installiert, sowieso keinen Tag gespielt und dann deinstalliere ich es wieder. Also da werdet ihr mich wahrscheinlich für judgen, dass es drauf ist. Ich selber kann da momentan sogar sehr gut mitleben.
Ja, wobei man da unterscheiden muss, tatsächlich zwischen GTA 5 und GTA Online.
Ja,
das also stimmt. GTA 5 ist, ja, ich glaube, du musst dich nicht für schämen, wenn es auf dem Pile of Shame ist. Das ist ein gutes Spiel, keine Frage. Aber die Frage ist, wie viele Leute kennen die Kampagne und wie viele Leute spielen es nur wegen GTA Online, weil es halt einfach diese...
Da hast du recht, ja. Da hast du recht. Das Einzige, was ich sagen würde, was bei mir, was also das ist nicht mal, weil man es unbedingt gespielt haben muss, sondern weil ich da mich so ein bisschen über mich selber ärgere, dass ich es immer noch nicht gespielt habe. Ich habe sowohl Dark Souls Remastered, ja genau, also zum Beispiel Dark Souls Remastered habe ich. Und ich, dieses Mysterium Dark Souls interessiert mich. Ich bin auch niemand, der vor schwierigen Spielen zurückschreckt. Aber die Lernkurve bei Dark Souls ist so doll auf die Schnauze bekommen am Anfang, dass mich das bisher jedes Mal, wenn ich es angefangen habe, sehr schnell demotiviert hat. Und ich habe diesen Schritt noch nicht hingekriegt, da dran ja. zu bleiben.
Ja, daher, so ging es mir mit Remnant. Remnant ist ja quasi der Shooter ja. unter den Dark Souls.
Ja.
Und ich glaube, ich hätte das nicht durchgehalten, wenn wir da nicht irgendwie zu dritt, viert gewesen wären, die das gespielt haben. Und mittlerweile spiele ich es tatsächlich gerne und der zweite Teil ist wirklich gut.
Okay.
Ich habe jetzt geguckt, manche Sachen verwirren mich, weil manche Sachen habe ich tatsächlich gespielt, aber das steht bei Unplayed. Aber ich würde sagen, die Bioshock-Reihe ist bei mir... Die habe ich tatsächlich alle drei, aber ich habe kein einziges davon gespielt. Also
okay, ich muss sagen, ich habe nur Infinite gespielt und ich habe auch nur Infinite.
Ich habe es angefangen mal. Ich habe bei Bioshock bin ich eigentlich gefühlt, ja, kurz nachdem er in die Unterwasserstadt gekommen ist. Rupture. Mhm. Ich weiß sogar noch, wie es heißt. Und bei
das Infinite, passiert aber wahrscheinlich relativ am Anfang auch, oder? Also ich habe den ja. ersten nicht gespielt, deswegen weiß ich es nicht. Aber wenn ich es jetzt mit Infinite vergleiche, wo er in der Wolkenstadt ungefähr nach 5 Minuten Spielzeit auftaucht oder nach 10, hast du es nicht weit geschafft, das meine ich.
Nee, ist so.
Ja, okay.
Und bei Infinite habe ich vielleicht eine halbe Stunde, Stunde gespielt oder so, auch nicht viel. Hm. Und dann kamen andere Dinge.
Was noch auf meiner Liste steht, ist auch noch eine Reihe, die... ich unbedingt nochmal spielen will, was ich auch bisher noch nicht geschafft habe, und da ärgere ich mich auch ein bisschen drüber, sind die Metro-Teile. Ich habe sowohl Metro 2033 in der Remastered-Fassung, als auch Metro Last Light. Metro 2033 habe ich irgendwann mal angefangen, aber nie beendet, und Last Light habe ich dementsprechend halt auch nie angefangen, weil ich bin dann auch so, wenn es eine Reihe ist und ich habe den Teil davor nicht beendet, fange ich, wenn ich ihn schon gespielt habe, nicht mit dem Teil danach an. Deswegen liegt es noch... bei mir auf dem Pile of Shame. Und was dich jetzt spannend interessieren wird, da ich nie einen Teil davon gespielt habe, ich habe sowohl die Mass Effect Legendary Edition als auch die Mass Effect 2 2010er Edition noch in meiner Steam-Bibliothek unter Unplayed. Ich habe sie noch nie installiert oder gespielt.
Da hast du was verpasst.
Ja, ich kann sie ja noch spielen, aber sind das auch so Zeitfresser oder ist das okay?
Es kommt drauf an. Es kommt tatsächlich drauf an. Jetzt würden ganz viele sagen, ja, Zeitfresser. Aber ich glaube, das ist ein Spiel, wo es drauf ankommt, ob du die Story erleben willst oder ob du wirklich jede Ecke erforschen willst. Und ich glaube, du bist ein Mensch, der geht in jede Ecke, die er sieht.
Und dann ist es ein Zeitfresser.
Genau, dann ist es ein Zeitfresser.
Okay, gut.
Wobei ich sagen muss, dass du da zum Beispiel beim ersten Teil einfach, man muss nicht jeden Planeten mit diesem Fahrzeug abfahren und jede Ecke erkunden. Das bringt dir zwar natürlich ein bisschen Rohstoffe, aber das frisst wirklich viel Zeit. Aber da würde ich mich eher auf die Story konzentrieren und dann eher beim zweiten und beim dritten Teil das Ganze machen.
Okay. Das ist gut zu wissen.
Und ansonsten würde ich jetzt mal sagen, habe ich da nix?
Ich habe noch ein Spiel, was wir mal zusammenspielen können, was du aber bestimmt schon gespielt hast.
Und warte, ich wollte jetzt gerade noch sagen, vielleicht, das wäre mal was für, das machen wir für die nächste Folge ein Thema. Da kannst du dich mal drauf vorbereiten. Spiele, die du in deiner Bibliothek hast, wo du denkst, dass nur du die spielst und sonst kein anderer Mensch oder so. Und das ist irgend so eine Perle, die du irgendwie toll findest, aber das Gefühl hast, dass nur du die toll findest und alle anderen das Spiel doof finden oder so. Oder du einfach, keine Ahnung. Genau, okay. Aber was wolltest du jetzt vorschlagen?
Was ich bin schon in meinem Kopf bei der Überlegung. Genau, ich habe noch ein Spiel auf meiner Liste, was man online Koop spielen kann, was du wahrscheinlich schon gespielt haben wirst, ich aber noch nicht, und das ist Portal 2.
Tatsächlich auch nicht so weit.
Ah, siehste, dann haben wir doch mal ein Spiel, was wir zusammenspielen können.
Ja, das stimmt.
Portal 2 ist dann auf jeden Fall mal unseres. Ist nämlich noch auf meiner Unplayed-Liste. Das andere finde ich spannend. Das werde ich auf jeden Fall mal vorbereiten. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt was finde.
Weil ich sagen muss, glaube ich, eins meiner absoluten Lieblings-Multiplayer-Spiele, die wir zusammen schon gespielt haben, also eigentlich sind es zwei, weil es einfach so chaotisch ist, ist Human Fall Flat.
Ja.
Und wie heißt das andere? Das mit dem
Ultimate Chicken Horse.
Ultimate Chicken Horse, genau. Das ist einfach so schräg chaotisch.
Aber ohne Spaß, das sind beide Spiele auch, die gehen als Empfehlung raus, wenn ihr mit euren Freunden, vielleicht wenn ihr irgendwie bei der Family seid und ihr trefft euch mit Freunden, das passiert ja Weihnachten durchaus auch, wenn ihr mal zu Hause seid, weil ihr irgendwo anders lebt und dann die Freunde von zu Hause sozusagen die Clique wieder trefft, was ja an Weihnachten oftmals passiert bei den Leuten. Das sind Spiele für eure Weihnachtszockabende mit Freunden. Ja. Ultimate Chicken Horse auf jeden Fall und Human Fall Flat auch. Es ist einfach super lustig. Es ist so, man kann da Stunden mit verbringen. Es ist ja nicht kompetitiv, also natürlich, Ultimate Chicken Horse hat auch einen sehr guten kompetitiven Charakter. Und es macht unglaublich Spaß, das mit Freunden zu spielen. Also beides Empfehlung für die Feiertage, um es mit Freunden zu zocken am Rechner.
Genau, und Human Fall Flat ist eigentlich ein kooperatives Spiel, weil man versuchen muss, das Ziel zu erreichen, aber man kann den anderen einfach von der Karte schmeißen und das macht man immer wieder mal.
Oder ja, und es hat ja dieses Stickman-Zeug, ne, dass du halt Arme einzeln bewegen kannst, das führt halt zu... Ist halt
physikbasiert, ja, du bist ein Crash-Test-Dummy so in der Art. Genau,
und das führt halt einfach zu lustigen Dingen, dieser Umstand an sich schon.
Ja.
Ja. Oder sonst ganz klassisch auch immer noch Among Us, auch super.
Ja, wobei, da braucht man schon viele Leute.
Ja, das stimmt, das funktioniert mit mehr Leuten besser. Human Fall Flat funktioniert auch zu dritt. Ultimate Chicken Horse auch. Ja, hast du noch was? Ich habe nichts mehr.
Nö, ich wäre auch. Für die Folge ist ja jetzt schon sehr reichlich.
Ja, schreibt uns mal auf jeden Fall noch zu den Themen, die wir genannt haben, was. Auch eure Spieleempfehlungen. Wenn ihr besondere Spieleempfehlungen für die Festtage habt, gerade auch im Bereich Analogspiele, schreibt sie uns gern. Ich bin da immer für neue Anreize auch offen. Wenn ihr Themen habt, was ihr euch wünscht, so nach dem Motto, sprecht mal unbedingt darüber, sei es ein bestimmtes Spiel, eine Genre, was auch immer. Schreibt es uns auch auf Blue Sky oder auf Twitter. Und dann bleibt uns nichts weiter zu sagen, als euch erstmal eine schöne Zeit zu wünschen. Ja. Ich verabschiede mich.
Bleibt gesund und ich möchte mit einem Zitat beenden, das ein Teaser ist auf ein Thema, das ich nächste Folge noch mitbringe. Es ist eine gefährliche Sache, aus deiner Türe hinauszugehen. Du betrittst die Straße und wenn du nicht auf deine Füße aufpasst, kann man nicht wissen, wohin sie dich tragen. Bilbo Beutlin.